Vater Gott, all die netten Erwartungen und das Lob, ich nehm's und ich reiß durch und ich preise dich dafür. Und ja, alle Erwartungen richtet sich gegen den Himmel. Deine Stärke ist in meiner Schwachheit mächtig, dafür glaube ich dir heute Morgen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns Ohren zum Hören gibst, dass du uns Augen zum Sehen gibst. Ich bete, dass du uns ein Herz gibst, das ein weicher Ackerboden ist, dass die Saat des Wortes Gottes heute Morgen bereitwillig aufnimmt, verschlingt, transformiert oder wie auch immer man den Prozess nennt und dann eine Frucht hervorbringt oder viel Frucht hervorbringt in unserem eigenen Leben und im Leben anderer Menschen. Heiliger Geist, ich bete, dass du mir Weisheit gibst, was ich sagen, was ich weglassen soll und was du hinzufügen möchtest heute Morgen. Ich brauche dich, wir brauchen dich und wir sind total gespannt und wir preisen dich, dass wir geistliche Speise jetzt kriegen von dir. Danke Gott. Amen. Amen. Ich sehe euch nicht so deutlich, aber ihr seid da. Wir machen heute weiter, wo wir im vergangenen Monat aufgehört haben. Das Thema habt ihr ja eh gelesen, die Dienstgaben. Und zugrunde legend sind drei Bibelstellen eigentlich, eine im Besonderen, das ist Epheser 4. Epheser 4 möchte ich mit uns nochmal lesen, aber in Ergänzung dazu gibt es noch zwei andere ähnliche Listen, die finden wir im 12. Kapitel des Römerbriefes und die finden wir im 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Genau, aber wir lesen einfach nochmal Epheser 4. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag sie doch mit mir in dem Kapitel auf. Ist an. Jetzt bin ich da. Ich versuche mal, ob es mit der Jacke klappt. Wenn nicht, wechseln wir schnell zur Keule, weil so wichtig sind die Mikros dann auch wieder nicht. Okay, aber ihr habt inzwischen Epheser 4 gefunden, oder? Es hat euch Zeit verschafft. Okay, Vers 11. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, damit sie diese Begriffe auf ihre Visitenkarten schreiben und sich freuen können. Vers 12 war das jetzt. Ach, die Erika, die widerspricht immer. Hast du in der Schule doch auch nicht gemocht, wenn die Schüler dir... Ich versuch's nochmal. Fang nochmal mit Vers 11 an. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, damit sie das auf Messingschilder schreiben, an ihre Türen hängen und Menschen furchtbar beeindruckt sind. Ah, jetzt fangen die Männer schon an zu widersprechen. Wo kommen wir denn da hin? Okay, habe ich noch eine Chance? Habe ich noch einen Versuch? Ich blinzel noch mal. Nur noch einen hat das gesagt. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm, der das Haupt ist, der Christus. Seid ihr jetzt einverstanden? Haben wir jetzt die gleiche Übersetzung gelesen? Super. Ich empfinde, dass Gott in diese kleine Lehre über die Dienstgaben für heute Morgen eine ganz andere Predigt heimlich hineingeflochten hat. Und das habe ich nicht aufgeschrieben, aber das bewegt mich sehr. Und Gott gebe mir die Gnade, wir haben von Gnade gesungen, dass das rüberkommt. Wenn wir den Begriff Dienstgaben hören und die Bibel schon ein bisschen kennen, dann sind wir möglicherweise begeistert. Zu Recht. Wort Gottes ist immer begeisternd. Und überlegen uns vielleicht, was könnte ich denn sein? Vielleicht bin ich ja auch so jemand. Vielleicht hat Gott mir ja hier auch eine Aufgabe gegeben. Und ich habe einige Bücher zu dem Thema gelesen. Ich habe jetzt keine Statistik gefunden. Vielleicht gibt es die. Aber vermutlich sind es die meisten nicht. Muss ja so sein. Es muss mehr Spieler auf dem Spielfeld als Trainer geben. Richtig? Es muss mehr Schüler als Lehrer geben. Es muss, das Verhältnis sagt uns schon die Logik, wenn Gott uns hier diese Darstellung so schildert, Ausrüsten der Heiligen. Das heißt, es sind einige wenige, die an ganz, ganz vielen eine Aufgabe erfüllen. Vielleicht sind es 10% des Leibes Christi, ich weiß es nicht. Vielleicht sind es mehr, vielleicht sind es weniger. Ich kann es nicht sagen, es ist einfach mal eine Zahl dahingeschmissen. Auf jeden Fall, die große Mehrheit aller Christen, die meisten von euch, sind keine dieser 5 Dienstgaben. So, jetzt leg den Schalter aber nicht um, weil vielleicht bist du ja eine, verstehst du? Ich rede ja nicht von 0%, sondern von 10 oder 15 oder keine Ahnung. Irgendeinem Teil, der ist ja vorhanden. Und möglicherweise bist du eine Dienstgabe, die noch nicht in ihren Dienstbereich eingetreten ist. So, disqualifizier dich auch nicht zu früh, will ich damit sagen. Aber die Frage, die Gott so unterschwellig, glaube ich, heute hier reinschieben will, ist zum einen die Frage, was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich wichtig? Ist es wichtig, ob ich eine Dienstgabe bin oder keine? Das ist überhaupt gar nicht wichtig. Was ist wirklich wichtig? Wie misst Gott Erfolg? Was gewinnt bei Gott Anerkennung? Wer weiß das? Alles richtig, ich suche noch einen anderen Begriff. Gehorsam, Glaube, Liebe, Demut. Beziehung, das ist alles wundervoll. Ich suche noch, Hingabe ist noch wundervoller. Ich suche noch ein Wort. Na, ist das alles richtig? Ein reines Herz, Ziel erreicht am Ende. Ja, was brauche ich denn? Gottesfurcht. Ah. Ich verrate euch, es ist ein Teil der Frucht des Geistes. Einer von den letzten drei. Der drittletzte. Habe ich mich verzählt? Ich meine, es wäre die Treue, die da steht. Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, glaube ich, so endet es. Also was ich will, wo ich hin will, ist die Treue. Wenn du eine Hauszelle hast, ist es cool, wenn da viele Leute drin sind. Aber dein Erfolg misst sich nicht in erster Linie an der Zahl deiner regelmäßigen Besucher. Es zeigt möglicherweise den Grad deiner Leiterschaft langfristig gesehen schon, wenn Leute dir folgen. Aber es ist nicht wirklich der Maßstab von Erfolg, sondern der Maßstab Gottes für deinen Erfolg, wie er dich misst und beurteilt, ist, wie treu du mit dem umgegangen bist, was du hattest. Wie zuverlässig du warst. Wie beständig, wie lang, wie sagt man denn, über lange Zeit du das ausgeführt hast. Wir kennen aus dem Alten Testament den Propheten Hesekiel. Der hatte eine tolle Arbeitsbeschreibung. Gott hat zu ihm gesagt, du redest zu denen und entschuldige den Ausdruck, kein Schwein wird auf dich hören. Aber du sagst ihnen bitte Folgendes. Und die werden hart sein und ich mache deine Stirn auch so hart und da, da, da. Also der Hesekiel hatte mit Zahlen in seiner geistlichen Karriere nicht viel vorzuweisen. Hat er versagt? Nein, er hat Gottes Auftrag ausgeführt. So, ich denke nicht, dass das unsere Berufung ist, heute im Neuen Bund mit leeren Händen da zu stehen so, und prophetische Rufer ohne Ergebnisse zu sein. Aber die Treue ist Gott wichtiger als ein Titel. Glaubst du das? Im Kopf glauben wir das. Und doch, wenn es um uns geht, manchmal, vielleicht nicht bei dir, bei mir ist das schon passiert, steigen dann doch so Gedanken auf, die alle mit einer Frage zu tun haben. Wer bin ich? Wie viel bin ich wert? Bin ich wichtig? Sind das böse Fragen? Nein. Du kannst nur die Antwort am falschen Platz gefunden haben. Das ist dann doof. Das endet dann schräg. Und Ich glaube, dass es gut ist, Respekt zu haben vor Dienstgaben, vor Menschen, die diese Funktionen ausfüllen. Ich glaube, dass Gott das will, das hat er in seinem Wort gesagt. Und manchmal denke ich, dieses ganze Thema, wenn wir dann auf Autorität und Unterordnung kommen, dient Gott nur zu einer Sache, zur Prüfung unseres Charakters. Jetzt sagst du, wieso, Gott weiß doch, wie mein Charakter ist. Ist eine andere Predigt, die ich demnächst halten werde. Weil meine Bibel sagt mir, dass Gott immer wieder Menschen durch Prozesse führt, um dann zu gucken, ob er ihnen vertrauen kann. Es ist eine Sache, dass du Gott vertraust. Du bist schlau, wenn du es machst. Und davon überzeugt bist, dass das Wort Gottes Recht hat und nicht deine eigene Vorstellung. Aber die zweite Frage, die wichtig ist, kann Gott dir vertrauen? Kann Gott mir vertrauen? Wenn jetzt morgen doppelt so viele Leute hier sitzen, kann er mir vertrauen? Werde ich dann aufgeblasen? Was mache ich dann? Wenn morgen deine Zelle sich verdoppelt, wenn 5 Leute vor deiner Tür stehen und sagen, bei der Eulalia war es ja so bescheiden in der Zelle, aber bei dir, seit ich bei dir bin, Elfriede, da geht die Sonne jeden Morgen viel heller auf. Was macht das? Genau. Genau. Ich habe gelernt, dass Gott Charakter wichtiger ist als die Gabe. Graham Cook sagt, er ist von deiner Gabe nicht beeindruckt, weil er hat sie dir ja gegeben. So, das gilt auch für die natürlichen Gaben. Wenn du ein IT-Mensch bist, wenn du eine Kreative bist, wenn du ein Künstler bist, wenn du technischen oder handwerklichen enormen Sachverstand hast, das sind coole Sachen. Aber kommen wir doch mal auf den Punkt zurück. Wo kommt das denn her? Hast du deine Sachen da in dir selber selbst verdrahtet und verlegt, die ganzen Leitungen da in deiner Feinmotorik oder so? Ich war jetzt am Zahnarzt, was die alles für kleine Schräubchen haben und Lupen und was da alles für eine Feinmechanik möglich ist, heute ist faszinierend. Okay, ihr mögt den Zahnarzt nicht so gerne wie ich, scheinbar, seid so still. Aber es gibt schon, Leute können schon tolle Sachen machen. Und eins ist nicht wichtiger als das andere, es ist nur anders. Und letzten Endes kommt es alles aus derselben Quelle, es kommt von Gott. Also ist Gott auch von deiner geistlichen Gabe, wenn du jetzt der Apostel für Deutschland bist und sitzt hier und irgendwann offenbart sich das, ist Gott nicht so beeindruckt, weil es kommt von ihm. Aber was Gott beeindruckt und was Gott sucht, ist ein treues Herz. Und wenige Dinge richten so viel Schaden an wie verletzte Christen und noch viel mehr verletzte Leiter, die nicht wissen, wer sie sind und die Antwort auf diese Frage woanders suchen als bei Gott selbst. So, das ist viel wichtiger, als herauszufinden, bin ich möglicherweise eine Dienstgabe. Und deswegen glaube ich, das, was der Sigmund, der heute Gebetsdienst hat, der jetzt gerade irgendwo durch die Gänge schleicht und für uns Fürbitte tut, ist genau das. Er hat es auf den Punkt getroffen, was Gott, glaube ich, durch die Predigt oder was Gott einfach heute euch sagen oder mir auch sagen will. Wenn ich an die Gemeinde, ich lese es gleich nochmal vor, wenn ich an die Gemeinde Jesu in Deutschland denke oder auch an uns als Gemeinde, dann sehe ich eine Armee. Die Bibel benutzt militärische Vergleiche, also brauchst du dich nicht drüber aufzuregen, wenn ich das jetzt auch tue, das ist völlig in Ordnung. Wir sind eine Armee, die marschiert. Und ob du jetzt in der ersten Reihe marschierst, in der letzten, in einer dazwischen, links außen, rechts außen, mittendrin, ob dich die Leute, an denen du vorbeimarschierst, sehen oder gar nicht sehen, weil sie nur deine 5 Nachbarn auf der Seite sehen, das ist alles gar nicht wichtig. Das sind nicht die wichtigen Fragen. Die einzig wichtige Frage in Bezug auf dieses Gesamtbild von Gemeinde und Armee ist, Gott, wo ist mein Platz? Chef, wo ist meine Reihe? Reihe 5, Platz 7 von links, gut, bin da. Ich ordne mich ein. Und ich heule nicht, weil ich nicht in Reihe 4, Platz 3 bin, wo die Eulalia marschieren. Ich denke, die ist viel weiter vorne. Boah, die kommt viel früher an als ich. 3 Reihen vor mir. Eigentlich müsste ich ja da sein, die 3 Reihen vorher. Das ist alles sowas von unwichtig. Wir verwechseln manchmal die wichtigen und die unwichtigen Dinge. Und ich glaube, wer Ohren hat zu hören, zu dem redet der Heilige Geist noch viel mehr, als ich jetzt gerade sage, und hilft dir, die Sachen, die wichtigen, wieder nach vorne zu legen. Der Rick, nee, nicht der Rick Render, der Der Bill Wilson war auch, ich lese erst den Eindruck vor und dann machen wir das mit den Soldaten zu Ende. Er hatte ein Bild von Soldaten, die in die Schlacht zogen, mit Waffen ohne Munition. Jeder, der aktiv werden möchte für den Herrn, prüfe seine Haltung und Motivation. Das ist genau. Männer können ja Sachen manchmal kurz ausdrücken. So, das ist eigentlich die Summe des Ganzen. Auf der Konferenz, von der wir jetzt ständig erzählen, wo wir kürzlich waren, ihr merkt, wir haben was gelernt, darum erzählen wir es euch weiter, war unter anderem der Bill Wilson aus New York. Wer kennt denn Bill Wilson und seinen Dienst? Wer hat schon mal davon gehört? Okay, das sind sehr wenige. Das ist eigentlich auch ein älterer Herr, kann man schlecht schätzen. Okay, Wikipedia hat es dir verraten. Ja, er hat es gesagt. Ich habe es nicht gehört. Okay, er ist 68, er wohnt in der Bronx in New York. Seine Geschichte ist sehr dramatisch. Als er 12 Jahre alt war, hat seine Mutter, die waren wohl ganz arm, hat seine Mutter ihn sozusagen ausgesetzt. Sie hat ihn in Florida, wo er damals gewohnt hat, an eine Straßenecke gestellt und ist weggegangen und ist nie wieder zurückgekommen. Der Junge stand an dieser Straßenecke 3 Tage und 3 Nächte, während Hunderte von Leuten an ihm vorbeigefahren und vorbeigegangen sind. Und keiner hat irgendwie gemerkt, dass da was nicht stimmt und sich gekümmert, bis dann eben nach 3 Tagen ein Mann anhielt und hat ihn gefragt, was ist denn mit dir los, brauchst du Hilfe? Und der hat ihm dann dafür gesorgt, dass er was zu essen, was zu trinken bekommt. Der Mann war gläubig, hatte selber in seiner Familie gerade ganz andere Probleme. Er hatte ein todkrankes Kind, was im Krankenhaus lag. Aber er hat ihn gesehen, hat angehalten und er hat was gemacht. Und er hat ihn dann an seine Gemeinde, ich sag jetzt mal, abgeliefert. Die hatten gerade so eine Kinderfreizeit und da hat er ihn dann hingebracht und da hat er Jesus gefunden. Erst hat keiner mit ihm gebetet, weil er gestunken hat. Er hat nämlich ja 3 oder 4 Tage dann die gleichen Klamotten immer noch angehabt. Aber Stück für Stück hat sich das Ganze dann aufgelöst. Und er stand da und hat so ganz kurz seine Geschichte erzählt. Achso, hinzufügen. Sollte ich, dass dieser Mann einen weltweiten Dienst hat heute, wie ich seine Dienstgabe nennen soll, weiß ich gerade gar nicht, wäre ich jetzt gerade überfordert. Wahrscheinlich Evangelist am ehesten oder apostolischer Evangelist, sowas in der Art. Heute, an diesem Sonntag, werden von seinem Dienst 175.000 Kinder gespeist und besuchen weltweit 175.000 Kinder seine Sonntagsschule. Irgendeinem Ort hat verschiedene Stationen, hat viele Mitarbeiter. Und er fährt heute noch selber Bus. Wir haben einen Videoclip gesehen. Er fährt Bus und sammelt Kinder ein. Er rettet Kinder, die in die Fänge von Menschenhändlern geraten sind. Er kümmert sich um die, die weggeschmissen werden. Er macht das, was er erlebt hat. Seine Geschichte ist heute sein Dienst. Und als er erzählt hat, dass dieser Mann kam und sich dann um ihn kümmerte nach 3 Tagen, sagt er, mir war nicht wichtig, wer das war. Dieser Mann war ein ganz normaler Christ. Versteht ihr? Es war kein Apostel, Pastor, Evangelist, Hirte, Lehrer. Es war ein ganz normaler Christ, der von der Arbeit kam und der nicht weggeguckt hat, sondern der dem Impuls nachgegangen ist, diesen Jungen anzusprechen und zu fragen, was ist mit dir? Brauchst du Hilfe? Und deswegen, sowas ist wichtig. Dieser Mann war für Bill Wilson wahrscheinlich die wichtigste Person in seinem Leben. Bis dahin auf jeden Fall. Er hat einen Unterschied gemacht. Und er hat Gott gefunden dadurch. Und so ein Mensch bist du. Du bist so ein Mensch. Nicht, dass du vielleicht ein Kind irgendwo einsammelst, was 3 Tage da steht, aber für dein Umfeld, für deine Nachbarn, für deine Arbeitskollegen, für deine Klassenkameraden, für deine Oma, für keine Ahnung, für irgendwen. Du hast Zugang zu Menschen, zu denen sonst keiner Zugang hat. Du begegnest Leuten, denen sonst keiner begegnet in der Stunde ihrer Not vielleicht. Du bist wichtig. Du bist Teil dieser Armee. Und die Reihe, in der du läufst, ist kein Zufall. Und es ist auch nicht wichtig. Es ist überhaupt gar nicht wichtig, was auf deiner Karte, auf deinem Schulterdings für Abzeichen sind oder was für ein Messingschild an deiner Haustür hängt. Wichtig ist, dass du weißt, wo ist mein Platz und dass du treu an diesem Platz stehst. Es gibt Leute, die erzählen dir was. Ich erzähle dir jetzt was. Und irgendwie ist es Teil meiner Aufgabe, anderen Menschen dabei zu helfen, ihren Platz zu finden, auf Gott zu hören und so weiter. Aber die wichtigste Predigt für die Woche ist ja nicht die meine hier am Sonntag. Die meisten von euch kennen ja Gott nur eh schon. Sondern das ist die, die du unter der Woche hältst. Das ist, wie du dein Leben führst. Ich habe gestern zu den Krögers gesagt in der Leiterschule 2, eure 29 Ehejahre sind eine Predigt. Ja, in einer Zeit, wo viele Ehen zerbrechen, wo Beziehungen kurzlebig werden, wo Menschen aufgeben. Dein Leben ist eine Predigt und das ist wahrscheinlich viel wichtiger. Es dauert vielleicht länger, bis einer drauf reagiert. Du kannst nicht nach einer halben Stunde einen Aufruf machen, da bei dir zu Hause in der Straße kommen dann 10 Leute nach vorne. Aber das ist wie bei dem Sauerteig. Das hat eine langfristige Einwirkung auf Menschen. Und einige werden dadurch gerettet werden. Und das ist wichtig. Die Dienstgaben sind dafür da, dass du Dinge lernst. Der Evangelist, da kommen wir gleich drauf, der evangelisiert nicht nur heftig, sondern der bringt der Gemeinde das Evangelisieren bei. Ich beobachte die Christa macht das sehr treu, wie ich finde. Hast jetzt den Aufkleber treu von mir gekriegt. Mit ihrer Zelle zum Beispiel. Die geht als Osterhase oder mit anderen Projekten geht sie raus, motiviert ihre Frauen oder andere. Und dann gehen die auf die Straße und erzählen Leuten von Jesus. Das heißt, sie macht nicht nur was selber, sondern sie leitet andere an. Die würden nicht dahin gehen ohne die Christa, oder? Einige davon jedenfalls. Die würden nicht in der Fußgängerzone stehen, freiwillig, ohne Anleitung, so ohne evangelistische Führung. Ich weiß nicht, ob du jetzt eine volle Dienstgabe bist, aber du hast ein sehr evangelistisches Herz, du hast ein Herz für die Verlorenen. Das kann ich sagen, weil ich dich kenne. Und das ist cool. Und der Prophet hilft vielleicht dabei, in den Geistesgaben zu dienen. Um Gottes Stimme zu hören. Er redet nicht nur selber prophetisch, sondern er zeigt anderen, wie das geht. Versteht ihr? Damit das in die Breite geht. Das ist ja dieses, was die Bibel hier nennt, die Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Weil es geht nicht darum, dass die einen schlau und die anderen doof sind, sondern dass jeder mündig wird. Das Gegenteil von unmündig. Wir haben ja gelesen, wir sollen nicht unmündig sein, sondern eben mündig. Das heißt, wir haben eine Verantwortung. Jeder Christ hat eine Verantwortung. Und du bist im vollzeitlichen Dienst, ob du jemals von der Gemeinde oder einer christlichen Organisation bezahlt wirst oder nicht. Verstehst du, dein Leben sollte ja Gott gehören, dein Alltag. Ob du auf der Arbeit bist oder zu Hause bei deinen Kindern, das ist dein Dienst. Auch die ganz privaten, banalen Sachen wie Fenster putzen. Weil vielleicht hören Leuten eher zu, durch deren Fenster man durchschauen kann, als anderen. Deswegen, das ist auch nicht unwichtig, sein Leben auf die Reihe zu kriegen, die Straße zu kehren. Ich bin nicht vollkommen, also bei uns findest du da auch Mängel, aber so ein gewisses, wir arbeiten daran, ja, so eine gewisse Ordnung herzustellen, dein Haus auf der Reihe zu haben. Das sind auch Predigten, die du hältst. Jemanden, der im versumpften Dings lebt, naja, der kann ja auch nicht viel mehr wissen als ich, ne? So, versteht ihr? Wir repräsentieren Gott. Jeder von uns repräsentiert Gott in seiner Welt. Ob du Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer bist oder nicht. Und wir haben alle, denke ich, oder viele in unserem Leben Elemente dieser Dienstgaben. Ich musste denken, ein Mann, der eine Familie gründet, hat was Apostolisches. Der hat was initiiert. Der hat da eine Gruppe, die er leitet. Mindestens die Frau ist ja auch Leiterin, also leitet er einen Leiter. Und er sendet die Kinder aus und rüstet sie zu, auch für das geistliche Leben. Evangelisieren sollte jeder Christ, auch wenn nicht jeder Evangelist ist. Prophetisch reden können alle, sagt die Bibel im 1. Korintherbrief. Wir sollen alle weissagen können, wir sollen uns ausstrecken, wir sollen kochend streben, sagt dieser Begriff in 1. Korinther 14,1 danach. Es hat also mit allen was zu tun, nicht nur die Spezialisten. Dann die Lehrer, das sind Menschen, die besonders gerne und gut aus der Bibel lehren, die das Wort ja rüberbringen können, denen du gerne zuhörst. Vielleicht bist du keine Dienstgabe als Lehrer, aber vielleicht hast du ein Lehrerherz und kannst das verwirklichen in deiner Zelle oder bei anderen Gelegenheiten. Aber ein bisschen was aus der Bibel mitteilen kann jeder. Auch das ist so ein Ding, wo alle. Ne? Du nimmst eine Bibelstelle oder jemand hat eine Frage an dich über Gott und dann nimmst du deine Bibel und schlägst auf und sagst, guck mal, das steht in der Bibel dazu. Und der Hirte, der sich kümmert, das hat auch jeder ein Stück weit. Und heute Morgen, als ich so betete für den Gottesdienst, musste ich denken an 1. Korinther 13. Ihr wisst vielleicht, was da steht, das Hohelied der Liebe, die Liebe ist und wenn du keine Liebe hast, ist alles andere eh wurscht und sowas steht da. Kannst du zu Hause heute Mittag nochmal lesen? Ich finde, so ein bisschen kann man die Dienstgaben sogar darin rauslesen. Weil Paulus schreibt da, und wenn ich alle Weissagung hätte, klingt nach einem Propheten ziemlich stark, alle Weissagung zu haben. Wenn ich alle Geheimnisse und alle Erkenntnis hätte, das klingt für mich nach einem Lehrer, der hat Durchblick, der sieht so die zweite Schicht der Offenbarung hinter der ersten im Wort Gottes. Dann gibt's da, und wenn ich Glauben hätte, um Berge zu versetzen, das könnte nach dem Evangelisten riechen, der ja auch mit Wundern und Heilungen arbeitet. Und was habe ich noch gelesen? Hab's vergessen, lest selber nach, find's selber raus. Wenn du all das hast, selbst wenn du ein apostolischer Prophet mit evangelistischer Begabung und Hirten- und Lehrschwerpunkt wärst, Jesus war übrigens all das. Jesus hat alle Dienstgaben sich vereinigt, die Bibelstellen, wenn es interessiert, kann sie von mir haben. Selbst wenn du das alles hättest, aber du wärst ohne Liebe, wäre das völlig bedeutungslos und kalt und leer. Und du würdest vermutlich nicht dein Ziel erreichen, weil die Haltung fehlt zur Gabe. Okay, ich glaube, es ist angekommen, ihr seid sehr still geworden. Wir waren am Ende des Propheten beim letzten Mal angekommen und ich lese euch einfach ein Stück vor, noch das letzte Stück, was ich aufgeschrieben habe. Ein Prophet ist ein Vertrauter Gottes, der in seinem Namen spricht und andere trainiert, dasselbe zu tun. Propheten fördern die Intimität mit Gott durch Anbetung, den Dialog mit Gott im Gebet, die Richtung Gottes in einer Prophezeiung und die Demonstration Gottes durch das Übernatürliche. Sie dienen der apostolischen Architektur, indem sie für die Verbindungs- und Stromleitungen zum Himmel und dem apostolischen Zweck, indem sie Menschen mit dem Hauptarchitekten in Verbindung bringen, um beständig sein Haus wie im Himmel so auf Erden zu bauen. Die Aufgabe der Apostel und Propheten gleicht ein bisschen dem herkömmlichen Modell von Ehemann und Ehefrau. Der Apostel neigt dazu, strategischer und zielorientierter Denker zu sein, während der Prophet mehr der Gefühlsmensch ist, der intuitiv ist und unterscheiden kann. Apostel handeln üblicherweise vorsätzlich und ergreifen die Initiative, während Propheten für gewöhnlich spontaner reagieren. Apostel neigen dazu, sich mehr auf die Methoden zu fokussieren, während Propheten mehr auf die Motive fokussiert sind. Apostel sind im Allgemeinen in Worten der Weisheit erfahrener, während Propheten dazu tendieren, hauptsächlich mit Worten der Erkenntnis zu arbeiten. Bei all diesen Definitionen müssen wir bedenken, dass keine zwei Propheten oder Apostel gleich sind. Es gibt prophetische Apostel, evangelistische Apostel, pastorale Apostel und apostolische Propheten. Wir gehen zur dritten Dienstgabe über, dem Evangelisten. Dieser Begriff kommt im Neuen Testament ganze dreimal vor. In unserer Ausgangsbibelstelle Epheser 4 und dann in Apostelgeschichte 21, Vers 8, da geht es um den Philippus. Und dann in dem Brief von Paulus an Timotheus, 2. Timotheus 4, du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten. Vermutlich ist uns allen am plausibelsten, was der Evangelist hat und ist. Er ist ein Verkündiger der guten Nachricht. Er ist ein Bote, der die rettende Liebe und Gnade Gottes rüberbringt. Das Lieblingsthema des Evangelisten ist die Errettung. Und das Beispiel, was wir im Neuen Testament finden, eigentlich das einzige jetzt so als Bezeichnung, das ist eben der Philippus. Und von ihm heißt es in Apostelgeschichte 8,5, er kam in eine Stadt von Samaria und verkündigte ihnen Christus. Wir kennen die Geschichte auch im 8. Kapitel Apostelgeschichte, wo Philippus dem äthiopischen Kämmerer die Bibel auslegt und ihn zum Herrn führt und gleich tauft. Und zur Ausstattung des Evangelisten gehört auch Wunderwirkungen und Heilungsgaben. In 1. Korinther 12 findest du den Evangelisten nicht namentlich in dieser Weise aufgelistet. Auch Pastor, Apostel, Prophet und Lehrer kommt nicht vor. Aber Kenneth Hagin schreibt in seinem Buch Die Dienstgaben, was ich dir sehr empfehle. Die ganze Theorie kannst du dir in dem Buch holen, die ich dir jetzt ein bisschen verkürzt nur gebe. Ich glaube, dass der Evangelist im 1. Korinther 12, 28 in der Liste enthalten ist, wenn dort Wundertäter, so dann Gaben der Heilungen aufgezählt werden. Wunderwirken und Gaben der Heilungen können auch jedes andere Amt begleiten, aber wir sehen an unserem einzigen Beispiel im Neuen Testament bei Philippus, dass sie den Evangelisten begleiten sollten. Apostelgeschichte 8, Abvers 5. Philippus kam in eine Stadt von Samaria und verkündigte ihnen Christus. Und die Volksmenge achtete einmütig auf das, was Philippus sagte, als sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn aus vielen, die unreine Geister hatten, fuhren diese mit großem Geschrei aus. Es wurden aber auch viele Gelähmte geheilt und solche, die nicht gehen konnten. Und es herrschte große Freude in jener Stadt. Kenneth Hagin merkt auch an, dass seiner Überzeugung nach dieser Begriff des Ermahners in Römer 12 ein evangelistischer oder eine andere besondere Form des evangelistischen, des Dienstes Evangelisten ist. Das ist auch was für zu Hause dann. Die besondere Begabung des Evangelisten ist es, Menschen sehr kraftvoll zu einer Entscheidung zu führen. Alle Dienstgaben brauchen einander. Auch der Evangelist braucht die anderen. Philippus hat keine Gemeinden gebaut oder Menschen längerfristig gelehrt. Er führte die Menschen zu Gott. Und das ist cool. Darum macht er keinen Kopf, wenn es dir nicht so geht wie Siggi oder anderen. Du hast eine andere Aufgabe, aber du bist nicht weniger wichtig. Der Pastor oder Hirte, Pastor ist das lateinische Wort für Hirte, ist, denke ich, auch relativ einfach zu verstehen. Die Notwendigkeit von Hirten finden wir im Alten und im Neuen Testament beschrieben. Dieses Amt ist ein sesshaftes Amt. Das heißt, ein Mensch, der dazu berufen ist, eine Herde zu weiden, lässt sich da nieder, wo die Herde ist. Der Pastor ist der Unterhirte, der Aufseher, das Haupt der örtlichen Gemeinde. Alles geht von ihm aus, er verwaltet. Die Fähigkeit, die Gemeinde zu verwalten, geht vom pastoralen oder Hirtenamt aus. In 1. Korinther 12 finden wir, wie gesagt, den Pastor auch nicht so namentlich aufgeführt, aber Verwaltung als besondere Gabe, personifizierte Gabe wird dort aufgezählt. Es gibt, glaube ich, die meisten Anweisungen im Neuen Testament für diese Dienstgabe, was sie tun sollen, was sie sein sollen. 1. Timotheus 3, diese Liste, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben und so weiter, dem eigenen Haus gut vorstehen, nicht aufgeblasen. Das sind so alles die Anforderungen an einen Pastor. Ich zitiere nochmal Kenneth Hagin. Er schreibt, wenn die Dienstgabe des Pastors nicht wirksam wird, sind alle anderen Dienste praktisch ohne dauerhafte Wirkung. Ganz gleich, wie großartig der Evangelist ist und wie viele durch seinen Dienst gerettet werden. Wenn niemand da ist, der die Lämmer weidet, der ihnen ein Hirte ist und sie weiterführt, sind die Weichen schon fast dafür gestellt, dass sie abfallen. Ganz gleich, wie viele Babys im Krankenhaus geboren werden. Wenn sich niemand um sie kümmert, werden sie sterben. Wie können wir die Abgrenzung Pastor-Apostel vielleicht noch abschließend ein bisschen transparenter machen? Ein pastoraler Leiter will versammeln, verbinden, betreuen. Der apostolische Leiter hat mehr die Tendenz zu versammeln, um auszubilden und auszusenden. Pastoren kultivieren Gemeinschaft, stellen Ressourcen bereit und geben Betreuung und Rat für die Herde. Apostel hingegen sehen den Auftrag, sorgen für Motivation, sorgen für Ausrüstung und die Bevollmächtigung, um jedes Mitglied gemäß des Charakters und dessen Bestimmung zu mobilisieren. Und dann kommt der Lehrer. Der kommt in allen drei Listen vor, Epheser 4, 1. Korinther 12 und Römer 12. Man kann gleichzeitig Pastor und Lehrer sein. Das ist ja auch so mit diesem und verbunden. Da gibt es dann auch die Ausleger, die sagen, es ist eigentlich ein Ding, es gibt nur vier Dienstgaben. Ich denke, es ist jetzt nicht so dramatisch wichtig, das auseinander zu klambüsern, sondern, was ich eben sagte, finde deinen Platz, finde deine Aufgabe und erfülle die Funktion, die Gott für dich hat. Apostelgeschichte 3, 13, da finden wir 5 Männer, die entweder Propheten oder Lehrer oder Propheten und Lehrer waren. Die Kombi gibt's also auch. In Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas, Simeon, Lucius von Kyrene und so weiter. Wenn jemand ein Lehrer ist, ohne Pastor zu sein, dann ist es normalerweise jemand, der im Reisedienst ist. Ich denke, John Bevere ist vielleicht so ein klassisches Beispiel. Er dient dem Leib, aber ist eben nicht sesshaft, sondern ist mit dieser Gabe unterwegs. Paulus beschreibt diesen Lehrdienst als den Dienst des Begießens. 1. Korinther 3. Wer ist denn Paulus? Wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Und jetzt kommt wieder genau der Punkt. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott. Auf ihn kommt es an, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Apollos war ein Lehrer. Noch ein weiteres Beispiel findest du in Apostelgeschichte 18. Ein Lehrer baut auf. Er hat Offenbarung. Und Kenneth Hagin sagt, die Lehrgabe ist für die Gemeinde wichtiger als Wunderwirkungen oder die Gaben der Heilung. Weil diese Wunder und Gaben der Heilung werden einen Christen niemals im Glauben gründen. Vielleicht bist du schon eine Weile gläubig und hast das erlebt. Da hat jemand eine dramatische Heilung von Gott erlebt. Aber du siehst ihn nicht mehr in der Gemeinde. Er dient nicht Gott. Er ist einfach weg vom Fenster. So, das macht's nicht. Es ist cool. Wir wollen die Kraft Gottes sehen. Amen. Gott heilt. Aber das ist nicht das, was die tiefen Wurzeln bringt für den Christen, sondern die Lehre, die gesunde Lehre im Wort. Okay, die Gaben sind verschieden. Es gibt keine Wertigkeit. Respekt ist wichtig. Ich glaube, dass es wichtig ist, habe ich eben schon mal gesagt, Dienstgaben Respekt zu zollen, sie ernst zu nehmen, sich zu unterordnen, sich da hineinzufügen. Der Bill Wilson, ne, der 12-jährige eingesammelte Junge, der heute 68 ist und diesen Tausenden von Kindern dient und diesen unfassbar gigantisch barmherzigen Dienst hat. Er sagte, er mag keine Deutschen oder er hat nicht so gerne deutsche Praktikanten. Wenn dich der Dienst berührt und du hast so ein barmherziges Herz, du kannst dich da bewerben, du kannst Missionseinsätze machen, aber er sagt, die Deutschen sind die schwierigsten, weil die unterordnen sich nicht. Hat mich getroffen, muss ich sagen. Die haben so viele Probleme mit Führung, sagt er, das merkt man irgendwie immer noch. Und bei ihm, sagt er, da geht es um Leben und Tod. Wenn du dich da in dieser Gegend in New York, in diesem Stadtteil falsch verhältst, dann kannst du morgen tot sein. Deswegen müssen die genau machen, was ich sage. So, das qualifiziert dich jetzt nicht für mangelnde Unterordnung in weniger lebensbedrohlichen Bereichen. Aber ich fand es nachdenkenswert. Wo wären wir, wenn wir da drüber weg wären? Und dann, last but not least, in 1. Korinther 12 gibt es noch was, nämlich den Dienst der Hilfeleistung. Und das wird auch als so fast personifizierte, besondere Gabe irgendwie herausgestellt. Und vermutlich sind es Aufgaben, die woanders von den sogenannten Diakonen, das ist ein griechisches Wort eigentlich für Helfer am Tisch, benannt werden. Diener, Menschen, die praktische Sachen machen, die kochen, die helfen, die zupacken, die im Büro mit anpacken. Also das sind eigentlich Menschen, so verstehe ich sie, die Dienstgaben entlasten, die Aufgaben übernehmen und zupacken, die hilfsbereit sind und entlastende Positionen einnehmen, wo du delegieren kannst, wenn du eine andere Aufgabe hast und deinen Fokus halt auf andere Sachen richten musst, als Lehrer aufs Lehren. Okay. Noch was möchte ich euch gerne sagen, weil ich glaube, ich war mir erst nicht sicher, ob das nur für mich ist, aber ich glaube, es ist für uns alle. Ich habe vor kurzem hier so einen Eindruck weitergegeben, dass ich Jesus gesehen habe, der stand auf dem Berg und der hat sich so, also der stand, dass der Berg geht so, der stand da so und hat seinen Arm nach unten und hat gesagt, komm hier herauf. Könnt ihr euch erinnern? Und ich hatte den Eindruck, dass für mich und für die Gemeinde, für uns zusammen. Und dann habe ich eine Bibelstelle gefunden, wo, das ist das Coole bei den elektronischen Bibeln, da kann man heute sozusagen googeln, wo steht denn das, der Begriff, das mache ich gerne, auch bei Begriffsstudien oder so. Gerechtigkeit, wo steht überall was über Gerechtigkeit, habe ich kürzlich gemacht. Und dann hat Gott mir eine Einladung gegeben, eine Schule zu besuchen, die Schule der Demut. Und erst vor 2 Wochen habe ich verstanden, dass komm hier herauf und das mit der Demut, dass das miteinander zu tun hat. Weil wenn du geistlich Karriere machen möchtest, geht es immer unten durch. Der Weg nach oben geht durch unten irgendwie, geht durch Demut. Und die Bibel sagt ja, Gott widersteht dem Stolzen und dem Demütigen gibt er Gnade. Ich habe eben behauptet, Charakter ist wichtiger als Gabe. Selbst wenn du die tollste Arbeitsbeschreibung hast als Apostel oder Lehrer oder was auch immer, wenn du den Charakter nicht hast, um das auszufüllen, kann Gott dir nicht vertrauen. Und du wirst nicht die Fülle deiner Lebensberufung ausfüllen. Und diese Einladung habe ich angenommen von Gott. Ich kann dir darüber jetzt nicht so viel erzählen, außer dass Jesus mir gesagt hat, ich soll mich über Gelegenheiten freuen, wo ich mich demütigen kann. Und das Tolle ist ja, dass das kein Mensch weiß in dem Moment. Weil so in meinem ersten Schuljahr in der Schule der Demut jetzt, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, sind es meistens 2 Dinge, die Gott von mir erwartet. Erstens den Mund halten und zweitens mich nicht in Sachen einmischen, die mich nichts angehen. Weiß nicht, ob Gott dir das auch schon mal beigebracht hat. Hast du überhaupt nichts zu sagen, Iris? Und welche Rolle spielst du denn dabei? Keine, stimmt, genau. Also, halt dich mal schön da raus, geht dich gar nichts an. Und wenn jetzt so Gelegenheiten kommen, übe ich mich da drin, mich darüber zu freuen und zu sagen, okay, Herr, ich hab's gemerkt. Ich hab's geschnallt. Ich will den Berg hoch, also will ich unten durch. Lass mich zusammenfassen. Was ist wirklich wichtig? Die Antwort auf die Frage, wer bin ich, ist wichtig. Aber du findest sie nicht in Epheser 4 in diesen Versen. Bin ich ein Apostel? Bin ich Pastorin? Bin ich? Was bin ich? Das stimmt nicht ganz. Nein, ich bin im Bild Gottes gemacht. Also nichts bin ich so gar nicht. Sogar dann nicht, wenn ich noch nicht an Christus glaube. Ich bin wertvoll als Mensch. Allein deswegen, weil Gott mich nach seinem Bild geschaffen hat und weil Christus auch für jeden, der es selber noch nicht glaubt, gestorben ist. Wer ich bin geliebt. Gott hat zu mir gesagt, Menschen, das ist nichts Neues, aber mir ist es die letzte Zeit wichtig geworden, Menschen sind Wesen mit einem gottförmigen Loch in ihrem Innern. Menschen sind Wesen mit einem gottförmigen Loch in ihrem Innern. Menschen versuchen, diese Leere zu füllen, indem sie Visitenkarten schreiben, Messingschilder. Wir alle schon versucht haben, einander zu beeindrucken, wie geistlich wir sind oder weiß ich nicht. Jeder hat so seine Art. Aber die Antwort auf die Frage, wer bin ich? Mose hat das doch, glaube ich, Gott gefragt. Und Gott hat gesagt, du bist der, mit dem ich bin. Was brauchst du noch? Ich habe den Mund gemacht, also stell dich nicht so an, wenn ich bei dir bin. Du hast alles, was du brauchst in mir. Die Antwort besteht eigentlich darin, du bist Sohn oder Tochter Gottes, wenn du gläubiger Christ bist. Und das ist die Substanz, von der aus du deine Aufgabe erfüllst in Reihe 1, 4, 7 oder 8756. Wie wäre das? Wie würde Gemeinde aussehen in Deutschland? Wie würde unsere Gemeinde aussehen, wenn wir uns heute entscheiden, das anzunehmen, dass unsere Identität nicht darin besteht, wer hier vorne steht? Dass die Frage der Wichtigkeit nicht daraus beantwortet wird, wer wird mehr gesehen, wer wird beim XL-Treffen geehrt und wer nicht, sondern die Frage der Wichtigkeit für alle gleich beantwortet ist. Und jeder die radikale Entscheidung trifft, ich will in meinem Platz, in meiner Reihe, genau an der Stelle stehen, wo Gott, wo du mich hingepflanzt hast. Das ist super. Das ist total super. Das macht Spaß. Da passt meine Schuhgröße genau rein und deine vielleicht nicht und umgekehrt. Und die Schule der Demut, die hat heute Immatrikulation, oder wie sagt man das bei der Uni? Das klingt so dramatisch. Da kannst du dich heute einschreiben. Du kannst mit mir die Entscheidung treffen. Und wisst ihr, ich habe gedacht, ich bin gar nicht mehr so stolz. Das ist ja schon doof, wenn man das denkt, gell? Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da noch so viel zu finden ist. Aber ich habe einiges gefunden. Meinem Mann habe ich das dann offenbart. Dem fiel dann noch was ein, wo ich es übersehen habe. die Gelegenheit, mich zu demütigen. Und ich habe gesagt, du hast recht. Im Umgang mit unseren Kindern. Du hast recht. Stimmt, habe ich übersehen. Da gibt es was ich verändern sollte. An einem bestimmten Punkt. Und jetzt übergebe ich an dich, weil wir hatten einen Eindruck. Und mein Eindruck ist einfach nur der, dass wir jetzt eine Segnungszeit und einen Aufruf brauchen, der uns hilft, auf diese Botschaft, die Gott heute, glaube ich, senden möchte, zu antworten. Ich glaube, das ist für alle, die sagen wollen, ich will nicht meine Bestätigung, meine Anerkennung oder die Füllung dieses Lochs in mir durch Titel, menschliche Bestätigung oder sonst irgendwas finden, sondern ich will sie nur in dir finden, Gott. Ich will, dass du mir sagst, wer ich bin. Ich will, dass du mir deine Liebe neu offenbarst. Ich brauche das heute. Ich will, dass du mir zeigst, dass du mein Vater bist, der mich liebt. Und irgendwie hat die Silvana einen passenden Traum und der Bernd dann einen passenden Auftrag. Und ich vertraue auf den Heiligen Geist, dass er jetzt genau das mit uns macht, was wir heute Morgen brauchen. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98 174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.